Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Österreich hat tatsächlich eine neue Regierung. 5 Monate nach der Nationalratswahl wurden ÖVP, SPÖ und Meers jetzt offiziell vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Wie diese Regierung ankommen könnte, aber auch das Thema, das gerade die ganze Welt in Atem hält, speziell auch das durchaus geschwächte Europa, der Konflikt zwischen Donald Trump, dessen Vizepräsident mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und damit schönen guten Abend zu unserem Montagsduell heute, einerseits mit Ursula Stenzel.
Schönen guten Abend.
Einst im ORF, dann für die ÖVP kandidiert als EU-Abgeordnete, dann für die FPÖ, jetzt parteifrei, aber mit großen Sympathien für die Freiheitlichen. Ja. Und andererseits Robert Miesig, er ist Journalist, er ist SPÖ-Mitglied mit großen Sympathien für Andreas Babler und dessen Team.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Frau Stenzel, ich fange mit Ihnen an, weil natürlich hätten Sie sich heute gewünscht, dass Herbert Kickl angelobt worden wäre als Bundeskanzler. Jetzt ist es doch ÖVP-Chef Christian Stocker geworden. Wie haben Sie denn diese Angelobung heute verfolgt? Oder denken
ja, ich
Sie sich,
sie
vielleicht
verfolgt,
ist es
natürlich.
Eh nicht schlecht,
Nein,
dass
natürlich.
Es die jetzt wurden?
Das wird sich herausstellen, ob schlecht ist oder nicht schlecht ist.
Es
ist absolut verfrüht, hier jetzt ein Urteil zu fällen. Und ein Vorurteil will ich auch nicht fällen. Ja? Angeblich gibt man ja allen, die neu anfangen, die berühmten 100 Tage, die haben sie, glaube ich, nicht. Und es ist schon merkwürdig und bedenkenswert, dass in Deutschland eine Ampel abgewählt wurde und Österreich verspätet eine Ampel, also Zuckerl-Koalition bekommt. Wobei ich sage, eine saure Zuckerl-Koalition, also mehr sauer als Zuckerl, ja, weil schon allein die Umstände, wie diese Koalition zustande kam, sind natürlich keine einfachen und sie haben einen riesen Rucksack zu tragen und zu stemmen, nämlich einen Schuldenabbau. Und wie sie das wirklich stemmen wollen, ohne dadurch also ihren Honeymoon sozusagen zu früh zu stören. Das traue ich mich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das 2 Jahre irgendwie notgedrungen hält und nach 2 Jahren vor einem neuen Budget die Risse da aufbrechen werden, die zu erwarten sind. Die Neos haben sich ja lange genug geziert, weil sie eben dieser Koalition zunächst überhaupt keinen Reformwillen zugetraut haben. Stocker wird von vielen auch als eine Art Strohmann für einen kommenden Kanzler möglicherweise kurz gesehen. Ich teile diese Meinung nicht, aber es ist auf jeden Fall eine mühsame Ménage à trois, die hier den Österreichern zugemutet wird. Und man kann nur hoffen, dass sie nicht alle schlechten Erwartungen, die man vielleicht hat, auch erfüllen möge.
Du wirst das Gegenstück zu Ursula Stenzel sein, weil ich nehme an, du hast dich heute gefreut, vielleicht weniger über Christian Stocker, aber über die Angelobung von Andreas Babler zum Vizekanzler dieser Republik, dem SPÖ-Chef. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, oder viele, die sagen, eine Dreierkoalition wird tatsächlich eine große Herausforderung. Teilst du das oder glaubst du, dass das
sicher sind Dreierkoalitionen schwieriger zu managen als Zweierkoalitionen oder insbesondere Alleinregierungen. Nee. Aber viele Länder in Europa sind längst an so etwas gewöhnt. Manchmal funktioniert es besser. In Deutschland hat eine Dreierkonstellation nicht gut funktioniert, wegen einer Partei vor allem. Das ist ja jetzt nicht notwendigerweise so, dass das in Österreich so sein muss. Ja? Insofern, natürlich, Regieren ist nie einfach, jetzt ist es vielleicht noch mal schwieriger und ohne Zweifel ist es für diese Regierung schwierig, vom ersten Tag an muss sie arbeiten. Ja, wir haben genügend Probleme in diesem Land, wo es jetzt wirklich ins Eingemachte und die Arbeit geht, also vom Honeymoon kann eh keine Rede sein, aber auf der anderen Seite, also sozusagen geht es vom ersten Tag an richtig einhackeln, ja. Auf der anderen Seite muss man ihnen, glaube ich, das würde ich schon auch jedem empfehlen, jetzt auch von der Opposition, die ja auch an der Regierungsbildung gescheitert ist, ist ja jetzt nicht so, einer solchen Regierung mal diese 100 Tage zu geben. Ja,
also na gut, aber kann man ihr wirklich 100 Tage geben, wenn allein die Regierungsbildung schon so lange gedauert hat?
Naja, dafür kann ja sie nichts. Also kennen ja, die jetzt antreten, nichts. Also sozusagen der,
Parteien haben natürlich schon einmal verhandelt.
Ja, zuerst gab es eine Sondierungsrunde, dann haben drei verhandelt, dann haben diese drei, das habe ich ja immer auch gesagt, das geschrottet und das hätte nicht passieren dürfen. Gut, dann haben aber immerhin diese 1,5 Monate mit Herbert Kickls Versuch hingelegt, dass der gescheitert ist, dafür kennen sie wirklich nichts. Nicht? Und jetzt treten die an. Die Opposition und die kommentierenden Medien sollten denen jetzt schon mal diese 100 Tage geben, um sich in ihren Job hineinzuarbeiten. Sie selber dürfen sich keine 100 Tage geben. Habt ihr natürlich vollkommen recht. Ja, angesichts der Situation, in der dieses Land ist, müssen die vom ersten Tag lang wirklich ordentlich arbeiten. Aber weil du mich auch gefragt hast, ob ich mich heute gefreut habe, heute habe ich mich gar nicht mehr so richtig gefreut, weil heute haben wir eine Angelobung, mit der ich zu rechnen hatte. Richtig gefreut habe ich mich natürlich letzten Donnerstag, manchmal immer, wann es war, Donnerstag, Freitag, wie tatsächlich herausgekommen ist, was für Regierungsteam mit unterschiedlichen Menschen voller Expertise und Kompetenz sie hingekriegt haben, weil da muss ich ehrlich sagen, ja, das hat sogar mich als gelernten Österreicher überrascht. Ich hätte mir ja gedacht, dass da viel mehr sozusagen halt dann so Kompromissapparatschiks drinnen sitzen und dieses tolle Team, das hier jetzt mal antritt, das ist mir schon etwas, was mich gefreut hat.
Naja, Kompromissapparatschiks, auf jeden Fall Kompromisskandidaten sind drin, das lässt sich ja überhaupt nicht leugnen, dass also hier mal innerhalb der SPÖ auch Kompromisskandidaten gefunden werden mussten, nicht wahr? Und zwar zwischen dem als Finanzminister gehandelten, verständlicherweise gehandelten Stadtrat Peter Hanke bis jetzt und jetzt Verkehr und Infrastruktur und dem, ich glaube, seit 25 Jahren ersten SPÖ-Finanzminister, nicht wahr? Markus Marterbauer. Also innerhalb dieser Crew ist vielleicht nicht alles so eitel Wonne und Waschdruck und dann muss man natürlich auch sagen, dass innerhalb der gesamten Zusammensetzung es sehr große natürlich Unterschiede auch gibt.
Gut, zum Beispiel eben
zwischen dem Finanzminister und dem neuen Shootingstar der ÖVP, also das wird ja zumindest gehandelt, dem Wolfgang Hartmannsdorfer. Die haben sicherlich hier unterschiedliche Annäherungen, würde ich sagen. Also das soll so sein.
Nicht schlecht, wenn Leute Kompromisse
finden. Ja, alles gut und schön. Ja. Wir haben auf jeden Fall bis April einmal gar keine Zeit, glaube ich, weil bis April droht immer noch so ein Defizitverfahren, wenn hier nicht anständig geliefert wird und der Sparwille logisch da ist. Und das belastet natürlich diese Koalition auch noch zusätzlich, dass man hier nicht einfach Zuckerl und obsaure oder bittere Pillen einfach verteilen kann. Also insofern sind das alles keine wahnsinnig guten Voraussetzungen. Ich hätte mir natürlich eigentlich vorstellen können, dass man zwischen der FPÖ und der ÖVP hier ohne weiteres im wirtschaftspolitischen, industriepolitischen, standortpolitischen Bereich sehr große Übereinstimmungen hätte finden können.
Gut, aber das ist gescheitert.
Das hat nicht funktioniert und so ist es. Jetzt haben wir die Realität und wir haben ein Rendezvous mit der Realität.
Gut, das werden wir ja noch sehen, wie rasch dieses Rendezvous mit der Realität kommt, dass tatsächlich jede Regierung früher oder später eilt. Du hast jetzt dieses Team so gelobt. Ich nehme mal an, du meinst das Team von Andreas Babler, weil das Team von der ÖVP ist im Groben und Ganzen das es schon war, der Einzige, der neu dazukommt, weil Staatssekretäre tut man selten dazurechnen, weil sie auch faktisch wenig Spielraum haben. Ist der Wolfgang Hartmannsdorfer, den Ursula Stenzel schon angesprochen hat. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du von ihm so hin und weg gerissen bist, oder doch?
Naja, erstens mal ist nicht der Hartmannsdorfer im Regierungsteam der ÖVP nicht der einzig Neue, sondern auch der Bundeskanzler Stocker.
Ja.
Jetzt habe ich zudem keine wirklich klare Meinung. Vielleicht überrascht uns der positiv, vielleicht auch negativ. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich kann das nicht beurteilen. Ja? Ich bin natürlich jetzt primär auch begeistert gewesen, weil ich damit wirklich in der Form nicht gerechnet habe, von der Art und Weise, wie die SPÖ ihr Team hingekriegt hat. Ja. Also auf der einen Seite ein super Experte, auch von seiner ganzen Art, das Akribische und gleichzeitig auch das Bescheidene von Markus Matterbauer, finde ich super. Aber genauso
der
auch,
selbst in Teilen der SPÖ als umstritten gilt.
Genauso, es gibt auch genügend in der SPÖ, die finden, dass vielleicht der Herr Hanke nicht ganz optimal ist.
Ja, also
es gibt immer irgendwelche,
die Vertreter die vom pragmatischen und rechten Flügel sind es also, halt nicht.
Der Markus Matterbauer in seiner Rolle als führender Konjunkturforscher des Wirtschaftsforschungsinstituts bis vor 14 Jahren und dann auch dann als Abteilungsleiter in der Arbeiterkammer war der wirtschaftspolitische Berater von vielen, sowohl im pragmatischen als auch am akzentuierteren Flügel der SPÖ. Also das, da wird viel geredet. Na, aber sowohl Hacker als auch, Matterbauer, auch zum Beispiel, womit ich nie gerechnet habe. Ja? Diese großartige Anna Sporer, die ich lange kenne, eine super Juristin und auch eine charismatische Frau. Normalerweise wären solche Leute nicht automatisch was in einer Apparatschikspartei, dass sie da aufsteigen können zu solchen Ämtern. Aber auch, da widersprich ich dir, ja? Ich glaube, von allem, was ich bisher mitbekommen habe von Wolfgang Hartmannsdorfer, auch von seiner Ausstrahlung, von seiner Fähigkeit, auch gewinnend zu sprechen, als auch, das sagen mir Leute, die ihn näher kennen aus Sozialpartner- und Sozialpolitikverhandlungen noch aus Oberösterreich, scheint mir jemand zu sein, wo man die Hoffnung haben kann, dass das ein guter, konservativer, christdemokratischer Wirtschaftsminister gibt. Also auch der kriegt von mir gewissermaßen die Vorschussvertrauen, dass solche Leute haben sollten.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wir kommen dann später noch auf die Rolle der FPÖ, aber die natürlich das, was den Robert Miesig freut, der ein Vertreter des linken Flügels der SPÖ auch ist, du gehörst eher diesem Flügel
immer in der Mitte des vernünftigen Konsenses.
Gut, die FPÖ sieht sich
schon
auch
oft gesehen hast.
Die FPÖ sieht sich auch als Mitte. Also jeder sieht sich immer als Mitte, aber im Spektrum.
Wollen wir aber bitte
nein, aber im Spektrum
keine False Balance machen zwischen
nein,
Wahnsinn
aber
und
im Spektrum und der SPÖ, wenn ich Leute Sozialdemokraten frage, verorten sie dich eher links.
Ja,
ist das ja, ist ja keine Beleidigung.
Wenn du den Herrn Doskozil fragst.
Nein, der redet gar nicht mit mir. Also kann
der
ich ihn schwer fragen.
Der Babler würde das wahrscheinlich anders beantworten.
Nein, der Babler wird sicher anders beantworten.
Würde er sagen, ich bin eher rechts von ihm. Mag sein, wurscht. Ja.
Gut, also ich muss sagen.
Ich wollte aber eigentlich eine Frage stellen.
Stellen Sie eine Frage.
Grundsätzlich eben dieses Gleichgewicht oder Nichtgleichgewicht, das es derzeit gibt. Es dürfte in der ÖVP und bei den NEOS einige geben, die eher Ärger mit dem neuen Finanzminister erwarten, weil sie sich fragen, ob er, wie weit er hinter dem Programm, das er nicht mitverhandelt hat,
steht. Ja, das wird sich herausstellen.
Kann das,
das neue Budget verhandeln?
Gibt
muss.
Ihnen das als FPÖ-Fan Hoffnung, dass das die Regierung vielleicht in gefährliche Wasser bringt?
Ich habe keine Hoffnung, dass eine Regierung, die also an sich für 5 Jahre amtieren sollte, in der Halbzeit scheitert. Ja? Weil ich glaube, 2 Jahre.
Sie wollen das nicht.
Ich sage nichts voraus, ich prophezeie nichts. Ich sehe nur mögliche Bruchlinien. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe zum Beispiel nicht ganz, dass es einen Staatssekretär für Deregulierung geben soll, im Außenministerium. Ja. Ja, da sehe ich schon einmal eine gewisse Konkurrenzsituation innerhalb der NEOS. Ist ja auch lustig, nicht wahr? Also es gibt viele Anhaltspunkte, sage ich einmal, um diese Regierung, wenn man sie also kritisch von außen einmal beleuchtet, und zwar in ihrem Kollektiv, ja? Ohne dass ich jetzt Einzelne da herausgreifen möchte. Ja? In ihrem Kollektiv ist das schon eine Art Muppets-Show, nur die Muppets waren unterhaltsamer. Ne?
Also gerade, weil man jetzt überlegt, dass uns gedroht hat, eine Regierung mit Herbert Kickl und so Leuten wie Hafenecker und Frau Berlakovic, da sollte man, glaube ich, relativ wenig über Muppets-Shows reden, wenn plötzlich Experten in einer Regierung Regierung sitzen und natürlich ein Tableau aus unterschiedlichen Leuten, ja, die einen Konsens finden müssen. Okay. Und das finde ich übrigens gar nicht so schlecht, ja, dass unterschiedliche Menschen einen Kompromiss
finden. Aber wären die einen führen. Konsens?
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Natürlich würde jetzt eine SPÖ-Allein-Regierung mit einem Finanzminister Matterbauer ein anderes Budget vorschlagen, als das jetzt ausgehandelt worden ist. Ja? Allerdings auch unter Maßgabe, das soll man auch nicht vergessen, unter der Maßgabe der beschränkten öffentlichen Kassen. Ja? Also der Konsolidierungsbedarf ist sowieso überall da. Das heißt, du hast einen gewissen Spielraum, dass du Dinge vielleicht so oder anders machst im Bereich von 20% der gesamten Budgeterstellung. 80% sind sowieso klar, wie sie zur Konsolidierung beigehen müssen, das tut niemand mit Freude, wie zum Beispiel sozusagen die Reform oder fast Abschaffung des Klimabonus. Keiner tut mit Freude die Abschaffung der Bildungskarenz vollständig, dass sie reformiert werden musste, weil sie völlig andere Steuerungsanreize gesetzt hat, ist eh jedem klar gewesen. Aber natürlich hat sie einen Vorteil, dass man es jetzt mehr oder weniger vollständig kippt. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß, aber das ist etwas, was unter den Bedingungen halt von Budgetkonsolidierung notwendig ist. Und einige Dinge hat diese Koalition trotzdem an Rädern gedreht, wo man sagen muss, okay, das ist alles überfällig und toll, dass es passiert. Mietpreisbremse, dass wirklich jetzt mal ein Kampf gegen die Teuerung stattfinden wird. Das, was die letzte Regierung, bei allem, was sie auch richtig gemacht hat. Ja, man soll da jetzt nicht immer so negativistisch sein, aber das Durchrauschen der Teuerung war der große Fehler der letzten Regierung, dass hier jetzt wenigstens gegengesteuert wird, ist wichtig.
Gut, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben noch weiter über die Inhalte dieser Regierung, was jetzt wirklich auf sie zukommen wird und natürlich das große internationale Thema, wie geht es jetzt weiter, wie positioniert sich Europa angesichts dieses Konflikts zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Bleiben Sie dran.
Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Ursula Stenzel und Robert Miesig, in dem Fall rechts gegen links und links gegen rechts. Und wir haben es jetzt ja mit einer neuen Regierung zu tun, auf die nicht nur, wir haben schon ein bisschen die Personen gestreift, natürlich auch einige schwierige Inhalte dazukommen. Bevor wir auf die internationale Situation kommen, noch auf die schwierige budgetäre Situation. Du hast das ja vorher sehr gelobt. Auch, dass jetzt endlich was gegen Inflation, Teuerung gemacht werde, gerade bei der Mietpreisbremse, man muss aber dazu sagen, das betrifft natürlich nicht die freien Mieten. Das ist nach wie vor ungelöst und da gab es ja die größten Mietanstiege.
Ja, wir hatten aber auch riesengroße Mietpreisanstiege bei den Kategoriemieten im Altbau. Also wir haben ja ein sehr komplexes Mietrecht, wo für jede Kategorie ein System irgendwie neu andere Regeln gelten. Aber da haben ja viele Menschen die Erfahrung gemacht, in einem Jahr ist die Miete um 10% gestiegen und im nächsten auch um 10 Jahre gleich 20%. Und das einfach, weil sie per Gesetz an die Inflation gekoppelt sind, was zu keinem Land Europas zum Beispiel nicht der Fall ist. Wo es normalerweise kein Problem ist, wenn du 2% Inflation pro Jahr hast und so weiter, dann steigt es sehr gemächlich mit. Aber wenn du plötzlich eine hohe Inflation hast, so. Und das ist gut, dass das jetzt mal gebremst wird, sodass das ein bisschen abgeschliffen wird. Ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme. Es gibt nicht die eine Lösung, die alle Probleme löst. Das ist ja eh völlig klar. Ja?
Und vor allem das löst ja nur, dass es nicht noch weiter.
Genau,
steigt.
Vieles, was es an Teuerung gegeben hat und auch in anderen Bereichen, das muss man halt dann mit anderen Dingen abfangen. Gleichzeitig muss man das Budget konsolidieren und man darf aber gleichzeitig auch noch die Wirtschaft vollständig abwürgen. Das ist ja ein Balanceakt, der wahnsinnig schwierig wird, vor allem auch in Zukunft für diese Regierung. Und das noch unter den Bedingungen einer unglaublich schwierigen internationalen geopolitischen Situation, die ja jetzt nicht nur eine außenpolitische Dimension hat, sondern auch eine wirtschaftspolitische. Sozusagen die Wirtschaftskrise zwischen Europa und den USA, Schutzzölle 25% für europäische Produkte, das sind ja alles Unwägbarkeiten unglaublicher Art und Weise.
Ein Kapitel dieser neuen Regierung ist relativ streng, kann man sagen, und das ist das Ganze als Asyl-, Zuwanderungs- und Integrationsthema. Sehen Sie das nicht so? Weil an sich sind da eigentlich auch alle einig, dass man da schon versucht, sehr restriktiv zu sein.
Also ich muss wieder sagen, the proof of the pudding is in the eating. Ja, also das wird alles erst sich herausstellen, was sie wirklich machen und was sie wirklich umsetzen. Bis jetzt hat das alles nicht wirklich funktioniert. Das muss man ja laut und deutlich sagen. Auch schon unter den Vorgängerregierungen nicht. Also warum es in dieser eher aufgeblähten Regierung, die ich als eine Art Muppets-Show bezeichne, besser funktionieren soll. Das weiß ich nicht. Das sind natürlich die Sicherheitsressorts in ÖVP-Hand. ÖVP-Hand. Aber was hat sie bisher gemacht, wo sie an der Regierung war, hat sie es eigentlich auch nicht. Also wir haben es hier schon mit einem Kontroll, nicht nur Verlust, sondern oft, sehr wohl auch oft mit einem Kontrollverzicht zu tun. Und das also ist eines der Hauptprobleme, ob wir das in den Griff kriegen oder nicht, neben der Teuerung und neben oder vor der Teuerung noch und vor der Inflation. Es sind eigentlich gleichwertige Probleme, um es so zu sagen. Ja? Und das ist die Frage, ob das gelingt. Wenn das nicht gelingt, muss ich sagen, je früher Neuwahlen kommen, umso besser. Mhm. Ja.
Bevor wir dann eben auf die internationale Situation kommen, noch die Situation in den Parteien kurz. Bei der SPÖ hat man ja die letzten 10 Tage durchaus die diffizilen Spannungen zwischen verschiedenen Flügeln mitbekommen. Die Wiener SPÖ hat sich quasi vordergründig arrangiert. Der Peter Hanke übernimmt das Infrastrukturministerium. Die niederösterreichische FPÖ hat sich auch vordergründig arrangiert. Natürlich wurde da Sven Hergovich verhindert als Infrastrukturminister, der niederösterreichische SPÖ-Landeschefs und Schützling von Doris Bures. Und einer, mit dem man sich, glaube ich, gar nicht arrangieren konnte, deren Mandatare auch oder Politiker ganz bewusst als Zeichen zur Gänze nicht im Vorstand erschienen sind, ist natürlich die burgenländische SPÖ und Hans-Peter Doskozil. Wie wird denn das die nächsten Monate werden, wenn man weiß, die burgenländische SPÖ ist offen dagegen? Der Max Lercher, der steirische SPÖ-Chef, ist meistens der Meinung von Hans-Peter Doskozil, war ja auch sein Wahlkampfmanager in dieser SPÖ-Machtkampfgeschichte um den Parteivorsitz. Die Wiener SPÖ ist zu weiten Teilen nicht amused von dem, was jetzt passiert ist. Iso.
Nee.
Und doch.
Entschuldige, du redest mit dem falschen Leuten. Aber gut, egal.
Naja, nein, ja. Du redest, glaube ich, mit einem Segment der Leute.
Aber gut.
Und dann die niederösterreichische SPÖ ist natürlich auch eine geteilte Partei, aber da weiß man natürlich, die hatten schon der Pamela Rendi-Wagner das Leben schwer gemacht. Wie wird denn das werden?
Ich glaube, das wird, ich habe keine Ahnung, wie es werden wird, aber ich bin relativ zuversichtlich angesichts dessen, dass etwas jetzt rausgekommen ist im letzte Woche, das so gut ist, womit ich selbst nicht gerechnet habe. Ich würde übrigens auch das kleine Hinweis, kleine Anmerkung noch, ich finde, es macht da keinen Sinn, Leute treten ihre Arbeit an, man muss die nicht als Muppets-Show beschimpfen. Ja, das sind keine Muppets, das sind Leute, die unter schwierigen Bedingungen ihre Arbeit machen, andere haben es verpfuscht, die haben jetzt diese Aufgabe zu machen. Es ist nicht einfach, in der Situation zu regieren und man hat auch sehr viele gute Leute gewonnen. Und da bin ich ja schon beim Dings, ich glaube, natürlich war es letzte Woche irgendeine Art von Schachspiel innerhalb der SPÖ. Das Ergebnis ist aber ein sehr gutes, ja? So dass nicht eine Seite gewonnen hat, sondern meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist eine Meinung, die sich auch durchsetzt, alle haben gewonnen. Ja? Du hast einen super Finanzminister mit Matterbauer, du hast mit Hanke aber auch die Wiener SPÖ in einer Schlüsselposition. Ja? Niederösterreich soll man ja nicht ganz vergessen, wir sitzen da in Wien herum, wir haben nicht immer Niederösterreich so richtig am Radar. Mit der Ulrike Königsberger Ludwig ist die populärste Politikerin Niederösterreichs in der Regierung. Ja?
Staatssekretärin.
Ja, aber sie ist das wussten wir nicht, die ist populärer in Niederösterreich, nicht nur als der Parteichef und der SPÖ, sondern auch als die Landeshauptfrau, als der Vizelandeshauptfrau von der FPÖ. Da ist es schon gelungen, vielleicht auch aufgrund dieses Gezerres. Das Ergebnis ist das, dass eigentlich ziemlich tolle Leute da drinnen sitzen. Und ich glaube schon, dass
die ist Staatssekretär für Innen.
Und das ist jetzt gut oder schlecht?
Gekommen, weil er so ein totaler Geheimdienstfachmann ist.
Weil du hast keine Ahnung, warum der das geworden ist. Ich meine, manche Personal.
Hat das nichts damit zu tun, dass er aus der Steiermark ist, so wie die Königsberger
Ludwig einen Job angeboten hat? Kann sein, dass es bei mir. Ich habe wirklich keinen Wissen darüber, warum der Jörg Leichtfried ausgewählt worden ist. Wenn du sagst, die steirische Seite hätte hier eine Rolle gespielt, würde ich meine einwenden wollen. Aber der Leichtfried und wie heißt der nochmal?
Max Lercher weghaben
sind ja jetzt
wollen.
Auch nicht so eng miteinander.
Eben,
also,
man kann jemanden weghaben wollen.
Das muss man nicht so wahnsinnig viel hineininterpretieren. Das Ergebnis ist, wir haben eine Regierung mit Menschen und mit Akteuren und mit Experten und einer guten Mischung aus politischer Erfahrung, aus ökonomischer Expertise, aus Kennen des juristischen Apparats mit einem Erfahrungshorizont, wie wir schon lange keine Regierung gehabt haben. Ja? Sind wir froh, dass wir mal so eine haben? Muss man immer alles niederreden und als Muppet-Show niedermachen? Kann schon sein, dass auch diese Regierung viele Hoffnungen, die man hegt, enttäuscht. Kann auch sein, dass sie an dem einen oder anderen, was sie zu erledigen hätten, scheitert. Ja, da kann man es immer noch dafür kritisieren. Aber jetzt bin ich mal froh, dass man so ein Portfolio hingekriegt hat. Hat vor einem Monat nicht so ausgeschaut, als dass wir eine ordentliche Regierung dieser Dimension bekommen. Ja, da können wir uns alle die Finger abschlecken.
Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass man sich die Finger abschlecken muss deswegen. Nein. Aber der Robert Miesig ist SPÖ, also insofern verstehe ich die Überspitzung und Zuspitzung. Aber kurz da auch zur FPÖ. Im letzten Teil komme ich dann noch ausführlicher auf die FPÖ in der Positionierung Ukraine. Der Robert Miesig hat es vorher angesprochen. Ich verstehe ja Kritik an den jetzigen Ministern, aber Sie haben schon mitbekommen, wie sich zum Beispiel Dagmar Pilakowitsch unlängst verhalten hat in einem Interview über Impfungen. Wie hätten Sie denn solche Minister bezeichnet, wenn die jetzt Muppet-Show sind?
Also ich habe diesen Saga nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es auch überflüssig, ihn zu betonen, weil sie ist nicht die gesamte FPÖ und sie spricht sicherlich
aber
auch.
Aber sie wäre wahrscheinlich Ministerin geworden, noch dazu für Gesundheit.
Soviel ich weiß, ist sie Ärztin, nicht?
Nein, sie ist Medizinerin. Sie hat ein fertiges Medizinstudium.
Okay. Sorry,
sie ist keine
gut.
Ärztin.
Soll sein. Ja, also ich glaube, man kann insgesamt allgemein sagen, dass über die Art und Weise, wie man mit der Pandemie umgegangen ist, mit Covid-19, gibt es schon sehr ernstzunehmende kritische Stimmen auch, und zwar international auch.
Aber die kann man ja formulieren,
also
man kann nicht mit, das ist ein Schaß sagen. Ich drücke jetzt aus, was die fast Ministerin gesagt hat.
Ja, aber sie ist keine Ministerin. Also,
na Gott sei Dank.
Ja.
Doch jetzt wenigstens drauf ein.
Ich hab's ehrlich nicht gehört. Ich würde mich auch so eines Urteils nicht anschließen. Ich halte die Pandemie, da weiß ich, war innerhalb auch vieler Gegner der Maßnahmen, war es umstritten. Ja? Und man müsste sich überlegen, wie man in Zukunft mit so einer heiklen Frage wie einer Pandemie also wirklich umgeht, ohne dass man also in die individuelle Verantwortung, in die Freiheitsrechte massiv eingreift, wie das ja der Fall war. Aber ich würde natürlich auch Covid-19 in keiner Weise verharmlosen. Ne?
Dann kommen wir noch kurz zu dem Thema, das natürlich derzeit ganz Europa und eigentlich die ganze Welt beschäftigt, dieser Eklat, den man ja live im TV verfolgen konnte, was schon relativ ungewöhnlich ist, dass so ausgiebig im Oval Office gefilmt wird, egal. Man hat es eben sehen oder nachsehen können. Donald Trump, sein Vizepräsident, G.D. Wenz, haben sich einen Clinch mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, geliefert. Das ist de facto mit dem Rausschmiss, jetzt zugespitzt von Zelensky, aus dem Weißen Haus geändert. Das haben sich dann 19 Staats- und Regierungschefs, also die der NATO nahe stehen, muss man dazu sagen, am Sonntag in London getroffen. Das ist eine vor allem britisch-französische Achse, Starmer-Macron, gewesen, die jetzt betont, Europa müsse sich stärker eigenständig aufstellen und man stünde hinter der Ukraine und versuche, einen tragfähigen Waffenstillstand zu machen. Aber wie sehr kann Europa da die Ukraine alleine unterstützen oder besser gesagt sich selber?
Ja, natürlich. Das ist eine große Herausforderung von Europa und das ist jetzt auch die große Gefährlichkeit in der Situation, in der wir sind. Ja, wir sind jetzt in einer Situation, dass wir nicht nur eine autokratische, fast totalitäre Herrschaft des Putin-Regimes in Russland haben, die imperialistisch ein anderes Land überfallen hat, und den Krieg wieder nach Europa zurückgetragen hat, sondern wir haben in Wirklichkeit jetzt auch eine amerikanische Regierung, die ein Feind der freien westlichen Welt ist und das auch noch auf theatralische Art und Weise durchspielt. Also das muss man erstmal sich auf den Finger, also muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass da ein amerikanischer Präsident und sein Vizepräsident, der so auch clownesk agiert, einem Präsidenten eines überfallenen Landes, ja, das man unterstützen muss, vorhält, als hätte er Russland überfallen. Also vollkommen absurd. Und das Ganze natürlich jetzt, wenn man es von dieser Ukraine-Frage jetzt mal noch ein bisschen nicht abstrahiert, sondern das in seiner ganzen Größe sieht, natürlich auch eine unglaubliche Bedrohung für Europa und die freie Welt und das demokratische, die demokratische Europäische Union darstellt, wo man eine Antwort darauf braucht, die aber nicht so einfach zu finden sein wird. Ja? Das ist die große Herausforderung von Europa, wo es jetzt sozusagen auch Standhaftigkeit und Besonnenheit braucht und nicht pro-russisches oder pro-amerikanisches, also pro-Trump-Geheul auch noch. Und gleichzeitig muss man da in die Gänge kommen. Und da ist es jedenfalls mal gut, dass Österreich eine Regierung der Besonnenen und Vernünftigen hat, um hier in diesem Konzert zumindest eine Rolle spielen zu können. Dass Österreichs Rolle darin nicht so die größte ist, ist eh klar. Wir sind ein kleines Land mit beschränkter Bedeutung und beschränkten militärischen Fähigkeiten. Aber gut, dass wir auf der richtigen Seite stehen und nicht auf der falschen. Ja.
Was aufgefallen ist, und das ist schon bemerkenswert, weil das haben weder deren Pendants in Frankreich noch in Italien gemacht, sondern glaube ich sonst nur die AfD, ist das Jubeln der FPÖ über diese Szenen im Weißen Haus. Und zwar in dem Fall von Herbert Kickl abwärts. Gut. Ist das aus europäischer Sicht, weil das ist ein Konflikt eines, ich verstehe, wenn Menschen in den USA das bejubeln, aber das ist ein Konflikt, der Europa gefährdet, nicht nur die Ukraine.
Also zunächst einmal lassen Sie mich sagen, wie ich das erlebt habe. Ja? Ich habe aufgedreht und ich war live sozusagen Zeugin dieses Eklats und ich habe im ersten Moment geglaubt, ich bin im falschen Film. Ja? Mhm. Weil sowas ist natürlich wirklich gravierend und es hat mich schlaflos eine Nacht fast gekostet, dass ich mir gedacht habe, hier hat sich also eine Supermacht, die einzig wirkliche Supermacht, ja, ist es ja noch, muss man sagen, ja, USA von einem kleinen Land, großen, einem Pufferstaat, den hätte neutral werden können, hat man aber nicht zulassen, also trifft auch Biden die Schuld, trifft auch westliche Regierungen die Schuld an der Eskalation dieses Konflikts und an der Ausweglosigkeit des Konflikts, das möchte ich schon sagen. Ein Grund, darüber zu jubeln, ist auf keinen Fall, nicht wahr? Und vor allem, warum juble ich nicht darüber? Weil erstens ist löst einmal diesen Konflikt nicht, dieser Zwist. Ja. Es gibt Putin vielleicht einen falschen Eindruck von einer Flexibilität, die so nicht vorhanden ist, auch in Amerika. Und dann erfüllt mich natürlich auch mit Trauer und Betroffenheit der Zustand der EU in dem Fall, wenn man sich vergegenwärtigt, also Frankreich und Großbritannien übernehmen hier sozusagen die Führungsrolle, um doch noch einen Zwist zu lösen. Aber sie versuchen nicht zu lösen, einen Zwist zwischen den USA und Putin. Nein, sie versuchen einen Zwist zwischen der Ukraine und den USA zu lösen. Und einer der Lösungsbetonten ist ein Großbritannien, die nicht einmal in der EU sind. Also ehrlich gestanden, ja, was soll man von solchen Initiativen halten? Ja? Wohin man schaut, sind Bruchlinien, sind Schwächen da. Und es geht ja auch nicht, wie die Frau von der Leyen gesagt hat, nur um 1% des BIP. Ja, es geht ja mindestens um 2,5-3, manche sagen 5% des BIP für Verteidigungsausgaben. Wo sollen die herkommen? Ja? Also die EU macht einen zerschlissenen Eindruck und ist nicht fähig, von sich aus diese Krise zu lösen. Die beiden, die es lösen, haben zwar Atomwaffen, aber sind also der eine davon ist nicht in der EU. Die deutsche Bundesregierung, von der man immer annimmt, sie sollte eine gewisse Führungsrolle übernehmen, hat noch keine Regierung. Das ist ja alles entsetzlich, wenn man es genau nimmt. Und ich juble über das nicht, natürlich. Okay. Ich juble über das nicht. Warum? Weil ich die Angst habe, vielleicht auch aus einem anderen Grund als andere, ja, weil ich die Angst habe, dass durch diese ungelöste Situation und auch die verzweifelte Lage, in der sich ein Herr Selenskyj befindet, weil ich glaube nicht, dass er das lange überleben wird politisch, ja, dass dadurch der Druck auch auf die Regierung in der Ukraine, wie immer die jetzt ausschauen wird, steigt, Europa in dieser schwächlichen Situation hineinzuziehen. Das möchte ich als engagierte Neutralitätsbefürworterin nicht. Ich möchte nicht in so einen Konflikt hineingezogen werden und auch nicht von einem Herrn Selenskyj hineingezogen werden.
Also bevor wir da jetzt noch über den Herrn Selenskyj reden wir mal über das, was in der USA passiert.
Es gibt ein geflügeltes Wort, bevor wir bis zum letzten französischen Soldaten quasi kämpfen, muss man dazu sagen, dass die Länder, die quasi sehr starke Armeen haben und auch Kampferfahrung, Frankreich und Großbritannien. Deswegen ist diese Achse einfach wichtig, egal ob Großbritannien derzeit Mitglied der EU ist oder nicht, haben eigentlich einen Waffenstillstandsplan vorgelegt, haben auch gesagt, dass sie nicht vorhaben, eigene Soldaten in das Kriegsgebiet zu bringen. Also das ist durchaus eine Entwarnung,
durchaus auch eine nicht so ferne Position gegenüber dem Trump. Man auch einmal sagen.
Eine andere Vorstellung von einem tragfähigen Waffenstillstand, glaube ich. Und die sagen nicht, du musst uns jetzt alle deine Ressourcen übergeben, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also die machen das, da dürfte es zumindest einen Plan geben. Ich habe keine Ahnung, ob der aufgeht. Aber muss man da nicht auch sagen, dass Europa die letzten Jahre schon ein bisschen geschlafen hat? Weil alles, was Trump jetzt macht, so schockierend das für weite Teile der Welt auch ist, er hat all das angekündigt. Und man wusste schon von seiner ersten Amtszeit, dass es mit ihm in einer zweiten Amtszeit noch schwieriger werden könnte. Und Europa hat offenbar gehofft, dass es nie so weit kommen wird.
Ja, ohne Zweifel. Wir wissen ja alle, dass die Europäische Union als Ganzes seit 25 oder seit vielen Jahrzehnten eigentlich in Veränderung ist, immer mehr an Integration auch zustande bringt, auch neue Verträge von Maastricht bis Währungsunion. Dann auch der Verfassungskonvent und so weiter, aber dass es natürlich ein unglaublich langwieriger Weg auch des Zusammenwachsens ist und auch von Handlungsfähigkeit auch von über 25 Ländern, 27 sind es glaube ich im Augenblick, ne, die sich dann natürlich auch blockieren und wo diese Entschlossenheit, die du hast, wenn du ein Bundesstaat bist, mit einem Kanzler oder einem Präsidenten an der Spitze, natürlich nicht hast. Das wissen wir alles und wir könnten alle froh sein, wenn es schneller ginge in Richtung Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Ist aber auch nicht so. Ist nicht so. Ist völlig klar. Ja? So. Von daher ist es ja nicht nur auch aus diesem Grund, aber auch aus anderen Gründen, so furchtbar, was in den Vereinigten Staaten gerade passiert. Ja? Also nicht nur, also für die gesamte Welt ist das sehr schlimm und nicht nur politisch. Ja? Die USA hatten ja auch immer eine kulturelle Ausstrahlung, ja, von Modernität, die Kennedys, die Obamas, von Bob Dylan. Ja. Und jetzt wird Amerika auch so kulturell zurückgedreht und gleichgeschaltet. Ja. Und wenn man sich diese Figuren da anschaut, ja, das erinnert mich ja manchmal an ein Shakespeare-Stück. Ja. Also die Figuren nämlich, also wenn du bei Shakespeare hast, sozusagen den unfähigen König und die böswilligen Hofschranzen und Berater rundherum, die Intrigen machen. Und dann siehst du Trump und Vance und Musk, ja, die aus verschiedensten Gründen Prozesse in Gang setzen, die zumindest bei Shakespeare zu riesengroßen Unheil führen und in dieser Situation auch zu riesengroßen Unheil führen können.
Ja. Es gibt ja durchaus die Sorge, das ist jetzt schon die Abschlussfrage, die auch in den USA diskutiert wird, weil natürlich bleiben weite Teile der USA fortschrittlich genug. Die berühmten Küstenstädte wie New York, LA, San Francisco, Boston und Co. werden jetzt nicht...
Aber was weißt du, was in 5 Jahren ist? Also ich habe da schon meinen Respekt, sage ich mir mal, vor der Situation.
Ich weiß auch nicht, ob Europa so viel fortschrittlicher ist, weiß ich natürlich auch nicht in 5 Jahren, muss man auch dazu sagen. Also grundsätzlich wird aber das diskutiert in den USA, dass quasi mit Donald Trump und dem schon erwähnten J.D. Vance, wobei der nicht ein Vertreter der Oligarchen war, aber jetzt ja. Mittlerweile vielleicht schon, und natürlich vor allem von Elon Musk, dass da die Sorge ist, dass das eigentlich nur noch, und man merkt es gerade mit diesen ganzen Kryptowährungen, über die der Donald Trump herum twittert und die Kurse in die Höhe jagt, dass das auch quasi zu einem System für Milliardäre wird. Und
ja, also die Oligarchen, die Oligarchentheorie ist das, nein. Also noch einmal, ich halte von all diesen Theorien nichts. Ja. Letztlich ist es immer Realpolitik, und Realpolitik ist interessensbestimmt. Und die Frage ist, welches Interesse haben die Vereinigten Staaten an einer Fortführung eines Konflikts?
Aber wer ist der Kissinger,
Wir haben auch keinen Reagan. Auch Reagan war nicht so schlecht. Ja, muss man dazu sagen. Ich glaube, es ist im Grunde nicht falsch, bitte. Kann nicht falsch sein, einen Waffenstillstand anzustreben. Ja? Ist es sicher nicht falsch, und ich bleibe dabei, dass das erwünschenswert wäre. Und ich glaube, man sollte es tun. Versuchen, natürlich mit dem Rückhalt der Supermacht zu machen, weil sonst bringt es nicht.
Gut, das versucht er auch.
Also das heißt, man muss nicht nur den Herrn Zelensky da irgendwie an Bord holen, ja, und man muss natürlich auch die US-Regierung, ja, man darf, also die Abkoppelung jetzt aus moralischem Entsetzen und was ist das für ein Präsident und alles ganz furchtbar, halte ich
aber
auch für blöd,
ja,
unter uns gesagt.
Das haben Starmer und Macron, die da, glaube ich, entscheiden, das sind als andere schon gesagt, dass das Bemühen da ist.
Also ich meine, ich halte das wirklich für, man kann, und das wird man sich leider gewöhnen müssen wieder, ohne die USA wird es nicht gehen. Ja? So einfach ist es.
Frau Stenzel, ging es noch nie, deswegen hatten Sie immer die Rolle des Weltpolizisten. Danke, Ursula Stenzel, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.